Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Es ist eine Forderung, die schon länger in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Mehr Unabhängigkeit, mehr Datensouveränität für Europa, für Deutschland. Und eine Initiative, die genau das voranbringen soll, ist Gaia-X. Über Gaia-X habe ich mich mit Lukas Klingholz vom Bitkom und Heinz-Joachim Schmitz, dem Chief Technology Officer der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz, unterhalten. Gaia-X will auf europäischer Ebene einen sicheren und souveränen Umgang mit Daten in der Cloud weiter vorantreiben. Dabei steht das Thema digitale Souveränität im Fokus und Gaia-X soll gleichzeitig auch ein Ökosystem der Innovation sein. Große Worte.
Ja, Gaia-X ist ein bisschen eingebettet in das, was zu digitaler Souveränität in Europa seit längerer Zeit, in Deutschland und Europa seit längerer Zeit diskutiert wird. Was heißt digitale Souveränität? Ganz kurz zusammengefasst, es geht eben darum, dass Bürger, Staaten, Unternehmen frei und selbstbestimmt sich in der digitalen Welt bewegen und eben Technologien verstehen, Technologien eben souverän bedienen und nutzen können. So, und für den Bereich Industrie 4.0, da kommt dieses Projekt ja ein Stück weit her, ist es eben so, dass in der Plattform Industrie 4.0 vor 2 bis 3 Jahren verschiedene Industrieunternehmen, verschiedene IT-Unternehmen und der Bundeswirtschaftsminister und die Bundesforschungsministerin sich Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich die Digitalisierung der Industrie langfristig bedeutet, wie Perspektiven aussehen, wie Partnerschaften von globalen Industrie, global tätigen deutschen und europäischen Industrieunternehmen mit global tätigen IT-Unternehmen aussehen und was das für Auswirkungen hat. Und Gaia-X ist so ein bisschen dann das Projekt, das versucht eben das Regelwerk dieser Partnerschaften ein Stück weit mitzugestalten, eben ein Regelwerk, in dem Cloud-Nutzer und Cloud-Anbieter eben zusammen gemeinsam Geschäftsmodelle entwickeln können. Diese Grenzen verschwimmen ja auch mehr und mehr. Also Anbieter und Nutzer sind dann nicht immer so einfach zu trennen. Und Gaia-X versucht eben die datensouveräne Nutzung in diesen Cloud-Ökosystemen eben auch regulatorisch und vom Governance- und Architekturdesign eben zu begleiten. Das ist ein bisschen der Ansatz von Gaia-X.
Danke, Lukas, für die Einordnung. Und wenn ich an Gaia-X denke, Heinz-Joachim, habe ich immer so ein Bild vor Augen. Peter Altmaier, der vor geraumer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, dazu Gaia-X was gesagt hat. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Blick in die Geschichte zurückwerfen lassen. Wie wurde Gaia-X initiiert? Was ist der bisherige Werdegang?
Ja, sehr gerne, Stefan. Also die Geburtsstunde von Gaia-X, die offizielle, war auf dem Digitalgipfel 2019. Da hat der Minister Peter Altmaier das Projekt vorgestellt, gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Frankreich, Bruno Le Maire. Das war so, ich sag mal, die offizielle Geburtsstunde. Zu dem Zeitpunkt, als wir das gehört haben, war es für uns klar, dass die Idee von Gaia-X zielführend ist, dass wir als IBM dabei sein müssen. Seitdem sind wir in der Community, sind wir dabei, beizutragen in den Arbeitsgruppen, da kommen wir später noch zu. Was ist bisher passiert? Jede Menge. Also, es sind Summits haben stattgefunden. Ja, wir haben zwei Gaia-X-Summits gemacht mit einem großen Publikum, mit einem hohen Interesse. Wir haben gesehen, dass Dokumente veröffentlicht worden sind, die richtungsweisend sind, die darstellen, was Gaia-X ist, was die Use Cases zu Gaia-X sind, was die Architekturen zu Gaia-X ist, welche Werte im Sinne der Policy Rules und der Architecture of Standards darunter liegen. Das ist alles entstanden. Es ist auch entstanden, oder es sind entstanden die Gaia-X Hubs, ja, also die Orte, wo sich die User-Seite trifft, um über Fallbeispiele zu sprechen, um Fallbeispiele nach vorne zu bringen. Das ist alles entstanden und ja, ich glaube, da ist jede Menge passiert, was natürlich ein wichtiger Schritt war, der Anfang dieses Jahres vollzogen worden ist, die offizielle Gründung durch die Unterschrift des belgischen Königs unter dem Verein der ISBL, einer Non-Profit-Organisation. Das hat Anfang des Jahres stattgefunden, es war ein wichtiger Schritt. Und im Nachgang, im März dann, wurden auch die Unternehmen, die einen sogenannten Beitritt eingereicht haben, bestätigt. Also wir als IBM sind ein Day-One-Member, so nennen wir das im Umfeld der AESBL.
Also, herzlichen Dank für die Einordnung. Eine Initiative, ein Verein mit königlichen Weihen. Wenn das nicht hilft, was dann noch? Also wir schauen da mal drauf. IBM, du hast gesagt, Day-One-Member und Bitkom als Industrieverband der deutschen IT-Industrie unterstützen beide das Projekt. Lukas, lass uns mal auf die Position von Bitkom gehen. Wie ist der Bitkom engagiert und was ist euer Hintergrund, was eure Motivation bei Gaia ist?
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Wir sind sozusagen als Bitkom der IT-Branchenverband und gleichzeitig der Digitalverband Deutschlands. Also wir vertreten die in Deutschland tätige IT-Wirtschaft, also nahezu alle relevanten Akteure dort. Und eben auch sehr viele Anwender aus sehr vielen verschiedenen Branchen. Das ist natürlich eine ganze Bandbreite an Perspektiven und Positionen auch. Und um da auch ein Stück weit das zu schichten, haben wir relativ früh uns mit einem Positionspapier grundsätzlich GAIA-X befasst, das auch abgestimmt. Also alle unsere Mitglieder stehen dahinter. Und da wird eben festgehalten, welche Leitprinzipien wir für GAIA-X sehen. Und das ist insbesondere eben eine offene, regelbasierte Ausgestaltung dieses Ökosystems. Also wir haben Ziele für Datensouveränität, also zum Beispiel Datenschutz, Datensicherheit, Reversibilität und viele weitere Ziele, die dann eben konkret in Regeln abgebildet werden. Und das heißt für uns dann regelbasiert. Also wir wollen Regeln definieren für ein Ökosystem, an dem dann auch alle teilnehmen können und das dann durch dieses Regelwerk A eben Compliance und Sicherheit abbildet, aber B auch im Optimalfall eben ein Architekturdesign beinhaltet, was eben Innovation voranbringt und ermöglicht. Und wir als Bitkom sind zusammen mit unseren Mitgliedern an verschiedenen Stellen aktiv, sehr stark beim Thema Policy Rules, beim Thema Datenräume, wo viele unserer Mitglieder eben solche Datenräume mit aufbauen derzeit oder mit voranbringen, aber auch beim Thema Architektur, wo wir eben Diskussionen spiegeln und Impulse auch in das Projekt auf den verschiedenen Ebenen dann wiederum beisteuern. Das ist so ein bisschen unsere Perspektive.
Also man hört schon, es ist ein sehr komplexes, vielschichtiges Projekt. Wir haben ein Ökosystem, Cloud-Partner, Cloud-Anwender, Cloud-Anbieter, die regelbasiert zusammenarbeiten und dort auch Daten nutzen zum Wohle der europäischen Industrie. Sicherlich sehr, sehr spannend, aber wir sollten dann ein bisschen tiefer tauchen. Und da frage ich dich, Heinz-Joachim, wie ist denn IBM konkret an GAIA-X beteiligt? Was ist die Motivation für IBM aus deiner Sicht und aus Unternehmenssicht?
Ja, also was ist die Motivation von der IBM? Und ich sage immer so eingangs, ja, IBM ist ja das deutscheste der amerikanischen Unternehmen. Was meine ich damit? Wir als IBM hier in Deutschland sind seit 111 Jahren im Land, in Europa. Wir sind damit stark verwurzelt mit den Werten, die wir leben, die wir als Bürger leben, die wir in der Firma leben. Und von daher war es für uns gar keine Frage, GAIA-X zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass digitale Souveränität für Europa nach den Werten von Europa genau das Richtige ist, was wir erreichen müssen. Und deswegen arbeiten wir in vielen Arbeitsgruppen aktiv mit. Also um die zu nennen, also wir arbeiten in der Architekturarbeitsgruppe mit, in der Portfolio-Arbeitsgruppe, in der Provider-Arbeitsgruppe und machen natürlich auch bei den ganzen steuern damit natürlich auch zu den Inhalten bei, die wir auch gerade jetzt Policy Rules ist in einem Review, sind wir dabei und geben da unseren Input und leisten damit unseren Beitrag, GAIA-X auch entstehen zu lassen.
Du hast jetzt einige der technischen Aspekte der Regeln auch entsprechend andiskutiert. Natürlich stellt sich die Frage, was ist der Nutzen? Kann man es etwas konkreter fassen? Was ist denn gerade bei GAIA-X relevant? Ich denke da, du ahnst schon an den Aspekt der Datenräume.
Ja, also du sprichst da ein ganz wesentliches Element an. Also das Thema Datenraum ist im Moment ein Thema, was die gesamte GAIA-X-Community umtreibt. Es wird sehr stark diskutiert. Wir sehen auch schon erste Datenräume entstehen. Also das Beispiel des Datenraums für Mobilität ist da schon sehr weit. Es ist aufgebaut und angelehnt an den Architekturprinzipien von GAIA-X. Wir sehen also dort, dass das passiert. Was wir aus meiner Sicht noch schärfen müssen, ist, was versteht man genau unter einem Datenraum? Ja, wie wird er aufgesetzt? Wie schaffen wir eine Interoperabilität von Datenräumen? Denn wir sind uns ja alle einig, es wird viele davon geben Und ein wesentliches Element ist natürlich, dass wir uns nicht limitieren wieder auf einen, genau auf einen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, auf intelligente Art und Weise diese miteinander zu verbinden, so dass ein gewisser Austausch über Datenraumgrenzen hinaus entstehen kann. Das ist das, was wir gerade machen. Was ist der Nutzen? Vielleicht noch ein Statement zum Nutzen, Stefan, das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde es gern an folgendem Beispiel festmachen. Im Mai ist der Förderwettbewerb, die Einreichungsfrist für den Förderwettbewerb, den das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gestartet hatte, abgelaufen. Bis dahin konnten Unternehmen ihre Ideen basierend auf Gaia-X als eine Projektskizze einreichen. Und was mich sehr positiv stimmt, ist, dass es über 130 Einreichungen gab. Das ist für mich ein Indikator von mindestens zwei Dingen. Erstens, dass es genug Ideen gibt, wie Unternehmen Wert aus Gaia-X schöpfen können. Und das andere ist, dass es auch ein hohes Interesse gibt, hier mitzumachen. Hier Gaia-X in Form von ganz konkreten Fallbeispielen ins Leben zu rufen. Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Signal, was durch das BMWI hier gesetzt worden ist. Und ich glaube, wir werden dadurch, und ich sehe das als ein Nukleus für weitere Dinge, wo wir in Zukunft sehen werden, wie über Industrien hinweg neue Fallbeispiele entstehen und auch der Nutzen immer weiter transparent auch wird und verständlich wird.
Und dem Thema Datenräume werden wir uns auch hier im Live-Studio weiter widmen. Das nächste Gespräch ist mit unserem Kollegen Ralf Buchs. Und da tauchen wir ein in den Datenraum Mobilität und versuchen das mal etwas greifbarer zu machen, was Unternehmen, was Anwender nun wirklich davon haben. Lukas, dir gehört das Schlusswort. Was ist aus deiner Sicht gerade aktuell relevant rund um Gaia-X? Gerne auch ein Ausblick in die Zukunft. Was sind für dich die nächsten Meilensteine, die wichtigen Eckpunkte, die wir zu erwarten haben?
Ja, Hans-Joachim hat ja gerade schon sehr ausführlich das Thema Datenräume adressiert. Ich kann das nur auch aus meiner Sicht, aus meinen Erfahrungen unterstützen. Also Datenräume beschäftigen sich sehr viele Unternehmen mit. Viele Unternehmen setzen Datenräume auf. Das ist ja in diesem Gaia-X-Gedanken oder im Gaia-X-Schaubild, Gaia-X-Architektur immer so der obere Teil des Xs. Im unteren Teil des Xs, also der Infrastruktur, sehen wir sowohl technologisch eine starke Verschiebung zum Thema Edge. Also Edge wird als Paradigma relativ zu Cloud immer relevanter. Also Cloud bleibt natürlich relevant und zentral, aber immer mehr Daten werden relativ in Zukunft on the Edge oder am Edge verarbeitet. Und da wird eben auch versucht, parallel zu Gaia-X oder angedockt an Gaia-X, vor allem mit einem IPCEI Cloud. Das ist ein europäisches Projekt, wo man eben mit Technologie aus der gesamten Welt in Europa nächste Generation Cloud bauen will, die eben sehr stark dieses Thema Cloud Edge Vernetzung adressiert. Das ist die Infrastrukturebene. Und im mittleren Teil des Xs, in diesem Schaubild zu bleiben, haben wir eben sehr stark das Thema Architektur und Federation Services, wo wir eben das Gaia-X-Ökosystem wirklich auch mit intelligenten föderierten Cloud-Diensten dann verschiedene Anbieter eben dann auch frugal voranbringen wollen. Also frugal heißt in dem Sinne, dass das Ökosystem wirklich zum Leben erwecken soll, wenn diese Federation Services dann im Laufe des Jahres dann auch wirklich live geht. Und wir haben eben das Thema Policy Rules auch, wo wir eben eine Compliance mit all diesen Zielen, all diesen Themen dann auch operativ abgebildet werden sehen. Und das wird eben auch verknüpft sein mit Regulatorik, also dem Cloud Rulebook, was die Europäische Kommission anstrebt. Also es sind verschiedene Puzzlesteine, die mehr und mehr sich jetzt zusammenfügen werden in den nächsten Monaten und Jahren.
Ja, danke, Lukas, dass du das nochmal schön das X erklärt hast. Und genau darauf werden wir auch in den kommenden Wochen und Monaten eingehen, um es wirklich deutlich jetzt einmal greifbarer zu machen, was sich hinter Gaia-X entsprechend verbirgt. Und da bist du natürlich auch wieder herzlich eingeladen als Vertreter des Bitkom oder einer deiner Kolleginnen und Kollegen hier mit aufzuklären. Denn ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir auch gerade die deutsche Industrie aufklären, wo der Nutzen eben entsprechend liegt. Es tut sich eine Menge beim Thema Gaia-X. Wir werden dranbleiben, am Ball bleiben. Ich freue mich, euch beide hier mal wieder begrüßen zu können. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.
Dankeschön, vielen Dank.
Danke, Stefan, bis bald, bleibt gesund.
Und das Thema Gaia-X werden wir, wie erwähnt, weiter aufdröseln. Am 22. Juni ist Ralf Buchs eingeladen, dann eben zum Thema Datenraum, Mobilität. das wird sicherlich noch ein weiteres Schlaglicht darauf werfen, was uns mit GAIA-X erwartet. GAIA-X ist ein Zukunftsprojekt. Ein Zukunftsprojekt ist der Mainframe sicherlich nicht. Der ist schon einige Jahre alt, hat geholfen, den Menschen auf den Mond zu bringen und vieles, vieles mehr. Er ist das Backend vieler kritischer Unternehmensanwendungen, oft unbemerkt im Hintergrund, aber unverzichtbar, weil so stabil und weil auch vergleichsweise sicher. Meist wissen und merken wir gar nicht, wenn wir den Mainframe irgendwo nutzen, und das ist ja auch gut so, dass der Mainframe aber nicht nur etwas für grauhaarige alte Männer ist, sondern auch durchaus für junge Leute. Das erzählen uns jetzt Maike und Tobias. Viel Spaß mit dem Gespräch.
Ja, hi Maike. Cool, dass wir mal ein bisschen sprechen können und direkt auch das halbe Internet dabei haben. Und ich fand ganz spannend, in letzter Zeit habe ich so festgestellt, du bist ja in diesem Themenbereich Responsible Computing unterwegs. Und irgendwie finde ich, ist es so ganz schwer zu greifen. Was ist denn dieses Responsible Computing und kann man das irgendwie kaufen?
Hey Tobi, ist gar nicht so einfach, eine einheitliche Definition für Responsible Computing zu finden, aber im Grunde ist es kein Produkt, was man einfach so kaufen kann. Da spielen ganz, ganz viele Bereiche eine Rolle. Aber wenn wir überlegen, dass wir in einer Zeit leben, in der ganz, ganz viele Daten produziert werden und wir da vor vielen Herausforderungen stehen, dann ist es so, dass man diese Daten möglichst nachhaltig und ethisch behandeln muss. Sprich, wir als IT-Provider sind da in der Pflicht, diese Daten einfach bestmöglich zu schützen. Und wenn es um Nachhaltigkeit geht, diese Daten, die werden verarbeitet, die werden gespeichert, da wird Code zugeschrieben, das Ganze muss irgendwo gehostet werden. Und da muss man einfach versuchen, das Ganze möglichst grün und ja, nachhaltig zu gestalten.
Ja, spannend. Und ich bin ja jetzt genauso wie du im Mainframe-Bereich und jetzt ja auch schon ein ganzes Weilchen unterwegs. Wie passen jetzt diese zwei, der recht moderne Trend, Responsible Computing, denn so mit dem zusammen, was du jetzt so dann machst? Oder ist das was du total als Hobby betreibst an der Stelle?
Nee, du sagst es. Also IBM Z ist die prädestinierte Plattform für Responsible Computing. Es ist ja so ein bisschen so, dass es so ein bisschen verschrien ist, als der große Klotz. Aber in so einen Mainframe passt natürlich unglaublich viel Rechenpower. Und im Sinne der Nachhaltigkeit ist es dann so, dass der möglichst energieeffizient arbeitet und im Rechenzentrum natürlich auch Platz spart. Da gab es auch zum Beispiel neulich eine ganz coole Studie, die hat das niederländische Supreme Court gemacht. Die hat einfach mal 47 ihrer x86-Server genommen und durch zwei, in unserem Fall Linux One-Maschinen, das ist ja eine kleinere Maschine aus unserem Portfolio, genommen und konnte damit 80% ihrer Energieemissionen reduzieren. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja, in der Tat. Also ich finde gerade spannend, so diese Überlegung, die meisten Leute, wenn die so an Mainframes denken, denken die ja an diese riesigen Räume füllenden schwarzen oder damals blauen Kisten, die da irgendwie waren. Aber das Riesig ist quasi heute ja nur noch Kapazität an Rechenpower, gar nicht mehr physisch riesig, sondern wir sind genauso groß wie ein normaler Server auch, gell?
Genau, da passt einfach unglaublich viel rein. Und neben dem, dass die Z sowieso eine Plattform ist für unsere Kunden, die super stabil und hochsicher ist, haben wir dann auch noch zusätzlich Sachen wie zum Beispiel HyperProtect Services, die dann zusätzlich die Daten nochmal schützen. Also vielleicht ganz kurz, HyperProtect Services ermöglicht Entwicklern zusätzlich dazu, dass sie mit ihren gewohnten, bekannten Tools arbeiten können, zum Beispiel aus dem DevOps-Workflow, die Tools von außen zu monitoren und zu managen, aber niemand kommt auf die sensiblen Daten dann drauf. Das ist super.
Ja, das heißt, wenn wir dann natürlich auf dem Mainframe die Sachen betreiben, das heißt, wir können das nicht nur nicht, weil wir irgendwie keine Zugangsdaten haben, sondern weil die Hardware es quasi physisch verhindert. Ja, also das heißt, man darf gar nicht auch als IBM-Administrator oder auch als vielleicht auch ein Geheimdienst oder wer auch immer die Daten haben will oder die stehlen will, da kommt einfach nicht ran, weil die Hardware es verhindert. Oder wie funktioniert das, Maike?
Genau, es ist für uns technisch einfach überhaupt nicht möglich, selbst wenn jetzt die Regierung oder so an uns herantreten würde und die Daten von uns verlangen würde, wir können es einfach nicht im Vergleich zu anderen IT-Providern. Wir kommen da einfach niemals ran, wir haben da keine Möglichkeit und dementsprechend kann es natürlich auch gar keine Datenskandale oder Affären geben. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass so ein Datenskandal im Durchschnitt 4 Millionen US-Dollar Schaden anrichtet, dann ist das natürlich auch eine Sache, die viel Geld sparen kann.
Und du hast eben gesagt, dass die Dinge heißen Hyperprotect Services. Muss man also so ein Mainframe dafür erst irgendwie kaufen oder ist es was, was man einfach auch konsumieren kann, so als Service?
Nee, absolut. Man kann es auch genauso in der Cloud nutzen. Nur wenn man es dann auf der Z macht, dann ist es sozusagen doppelt sicher.
Genau, also man kann es dann auch noch selber besitzen quasi. Und das ist für alles, also von Startup bis zu großem Firmenkonzern ist alles möglich. Ja, cool.
Definitiv.
Spannend. Vielen Dank für den kleinen Ausflug in die Welt des Responsible Computings. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich hoffe, ihr alle, die da zuhört, draußen auch. Und ich finde es einfach spannend, wie dieser Mainframe oder diese IBM Z-Maschine, die in den Köpfen ja meistens so irgendwie die Vergangenheit ist, wie die eigentlich perfekt dazu passt, zu dem, was wir heute eigentlich als moderne IT betreiben wollen und was wir als moderne IT auch ansehen. Und dass das irgendwie gar nicht so ist, dass das abzuschreiben ist und irgendwie noch den alten Klumpe da macht, sondern dass das wirklich einfach passend ist zu dem, was wir heute brauchen. Cool. Danke dir, Maike.
Danke dir, kann ich so nur bestätigen.
Ja, das waren zwei jugendliche Verfechter des Mainframes und bei den beiden ging es um Responsible Computing, ging es um Vertrauen. Und das ist eine gute Überleitung zu unserer beliebten Security-Serie auf Nummer sicher mit Lena und Ute, denn die beiden, die sprechen auch über Vertrauen. Hier ist die Kolumne.
Herzlich willkommen zu unserer neuen IBM Security-Reihe auf Nummer sicher mit Lena Ralf
und Ute Liebhorn. Heute sprechen wir über Trust. Trust ist keine Technologie, sondern vielmehr ein bewährtes Security Framework, auf das immer mehr Unternehmen ihre Strategie setzen. Zero Trust verfolgt drei Kernprinzipien. Erstens, enable least privilege. Das heißt, dass ein Mitarbeiter nur so viel Zugriff hat, den er unbedingt braucht, um seinen Job auszuführen. Zweitens, never trust, always verify. Und drittens, assume breach. Wie der Name schon sagt, vertraut wird hier erstmal niemandem. Im Unterschied zu dem traditionellen Sicherheitsansatz der perimeterbasierten Security, welche also die Absicherung der Unternehmensgrenzen vorsieht, beispielsweise die Sicherstellung des Unternehmensnetzwerks durch Firewalls, kommt nun Zero Trust ins Spiel, welches im Kern die Überprüfung von allen Diensten und Anwendern sowie Geräten vornimmt. Somit ermöglicht Zero Trust zum einen natürlich, dass sich Unternehmen vor neuartigen Cyberangriffen schützen können, als auch, dass Unternehmen nun ihre Security-Konzepte agil an ihre künftigen Business-Strategien anpassen können. Die Zero Trust-Implementierung ist ein fortlaufender Prozess. Es ist nicht notwendig, dass Kunden die bestehende Security-Kontrollen auseinandernehmen und von Null starten. Vereinfacht oder sportlich ausgedrückt ist Zero Trust ein Marathon, aber kein Sprint. Und Lena wird jetzt uns noch ein Beispiel erklären.
Ja, und zwar möchte ich aufzeigen, wie Zero Trust dabei helfen kann, eine Insider-Attacke zu stoppen. Und dafür möchte ich euch Darius vorstellen. Darius ist Mitarbeiter bei Bain & Ox. Er arbeitet von zu Hause, hat einen Firmenlaptop und ein privates Mobiltelefon, dass er mittels Bring-Your-Own-Device-Policy auch für Firmenzwecke nutzt. Darius hat ein recht hohes Trust-Level, das heißt, er hat einige Freiheiten und das heißt, er hat Zugriff auf viele Daten und viele Applikationen im Unternehmen. Letzte Woche bekommt Darius ein SMS, dass er an einer Covid-Impfung teilnehmen kann. Er ist aufgeregt, freut sich, er wollte sich schon lang impfen lassen und trotz Warnung der Mobile-Device-Management-Software klickt er auf den Link und lädt eine App herunter. Was Darius nicht weiß, ist, dass es sich um eine Phishing-Attacke handelt und die App ein Keystroke-Logger ist. Da Darius die App trotz Warnung heruntergeladen hat, wird eine automatische Quarantäne-Policy für sein Gerät getriggert und sein Firmenzugang wird blockiert. Und auch sein Trust-Level wird sofort herabgesetzt. Von seinem Laptop kann er sich nach wie vor auf das Firmennetzwerk einloggen. Dadurch, dass jetzt aber der Angreifer auch seine Credentials hat, versucht sich der Angreifer nun auf das Firmennetzwerk einzuloggen. Bain & Ox erkennt aber gleich, dass es sich um ein nicht registriertes Device handelt. Die Geolocation ist nicht bekannt und auch die Maus- und Keyboard-Geschwindigkeit weicht ab. Und so kann auch die Attacke sehr schnell gestoppt werden. Im Durchschnitt dauert es 77 Tage, bis ein Insider-Threat eingedämmt werden kann. Mit einer Zero-Trust-Architektur kann er fast in Real-Time gestoppt werden. Das ist nur einer von vielen Blickwinkeln auf Zero-Trust. Um weitere Blickwinkel kennenzulernen, laden wir Sie herzlich ein, am IBM Security Summit am 15. Juni teilzunehmen. Dort erfahren Sie, was Zero Trust für Unternehmen bedeutet und wie sich dieses Prinzip auch in der Praxis umsetzen lässt. Auf der Registrierungsseite finden Sie Infos zur Agenda und auch weitere Infos zum gesamten Konferenzprogramm. Melden Sie sich heute noch an, wir freuen uns auf Sie.
Ja, danke Lena, danke Ute für den Beitrag zu Vertrauen, zu Trust und auch nochmal den Hinweis, dass man wirklich bei URLs aufpassen soll, dass man sich genau überlegen soll, was man entsprechend anklickt, um eben solche Attacken möglichst gar nicht erst zuzulassen. Sehr relevant, sehr wichtiges Thema, das uns weiter begleiten wird. Wir freuen uns auf die kommenden Folgen von Auf Nummer Sicher. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war das Live-Studio-Magazin. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.